Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
War es ein Erfolg oder war es kein Erfolg? Mit einer Antwort sollte man bei einem Treffen der G7, der großen Industrieländer, die sich nicht mehr G8 nennen, seit Russland die Krim annektiert hat. Also bei diesem Treffen sollte man sich mit Bewertungen vorsichtig verhalten, sollte bis zuletzt warten, bis zu allerletzt. Das hat das Treffen vor einem Jahr ziemlich deutlich gezeigt in Kanada, als Donald Trump auf dem Rückweg seine Meinung nochmal änderte und bisher Gesagtes zurücknahm. Diesmal ist der Gastgeber Frankreich und klar, jeder Gastgeber will, dass das was wird. Diesmal soll es im Badeort Biarritz was werden. Wir sparen uns jetzt Wortspiele, die mit diesem Badeort zusammenhängen können. Guten Tag, Jürgen König, Deutschlandfunk Kulturkorrespondent in Frankreich.
Guten Tag, Herr Stucke.
Die Zahl ist diesmal G7, aber was genau steckt hinter G7? Wer kommt und mit welchem Plan?
Präsident Macron hat ein zentrales Thema gesetzt, nämlich den Kampf gegen die Ungleichheiten in der Welt. Und da hat er für das Format der G7 deutlich ausgeweitet. Es werden zur eigentlichen G7-Runde hinzukommen die Staats- und Regierungschefs von Burkina Faso, Ägypten, Ruanda und Senegal. So wird gerade beim Thema Ungleichheit in der Welt ein Afrika-Schwerpunkt gesetzt. Und es kommen hinzu die Staats- und Regierungschefs aus Südafrika, Chile, Australien und Indien. Diese letzten vier Länder wurden ausgewählt als demokratische Staaten von regional großer Ausstrahlung. So wurde das offiziell begründet. Alle diese Länder waren an der Vorbereitung des Gipfels beteiligt. Da ging es dann um Handelspolitik, um den Zugang zu Sozialsystemen, um Steuerfragen, um den Klimaschutz, um die Gleichstellung von Mann und Frau. Also es sind die großen Themen, die da verhandelt wurden, von Vertretern des Staates, der Unternehmen, internationale Organisationen waren beteiligt, auch zivilgesellschaftliche Einrichtungen. Jetzt liegen konkrete Projekte bis hin zu Gesetzesvorschlägen auf dem Tisch, zum Beispiel zur Vergabe von Mikrokrediten. Und diese Projekte sollen die Gipfelteilnehmer nun beschließen. Das ist also das Grundthema, Kampf gegen Ungleichheiten. Und das wird auch viel Raum einnehmen. Die eigentliche G7-Gruppe tritt nur ein einziges Mal zusammen. Da wird es dann um Handels- und Sicherheitspolitik gehen. Aber es sind für G7 mehrere Stunden für, wie es heißt, bilaterale Gespräche vorgesehen. Und da wird man dann über den Brexit sprechen, über den Syrienkrieg, über die Iran-Krise und, wie wir seit heute wissen, auch über Brasilien und den brennenden Amazonaswald.
Brasilien, darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich noch ausführlich. Aber noch mal kurz zu den Anwesenden, dieses große Format, was Sie sagen. Also viele Länder sind dabei, ja. Entscheider aus anderen Bereichen sind dabei, sind trotzdem einige Länder mehr so als Zaungäste dabei oder sprechen da alle gleichberechtigt mit?
Also Zaungäste, das glaube ich, werden Sie nicht sein. Es sind eher ja eigentlich zwei Gipfel in einem und in jedem ist jeder Gast schon gleichberechtigt. Und die Idee ist eben, beide Gipfelrunden dann zusammenzuführen. Der G7-Gipfel war ja mal gedacht als Treffen, bei dem der Westen, wie man das mal nannte, sich untereinander absprach und danach nach außen hin geschlossen auftrat. Die Zeiten sind vorbei. Spätestens mit Beginn der Präsidentschaft Trumps gingen sie zu Ende. Und also versucht Macron, das Format zu erweitern. Es ist ja fast schon ein kleiner G20-Gipfel, der da stattfindet. Ob das gut ist, ob das gut geht, ob das ertragreich ist, ich weiß es nicht. Ist auch zur Stunde völlig offen. Aber Zaungäste wird es, glaube ich, nicht geben. Denn es stimmt ja doch, Ungleichheit, Klimaschutz, das sind schon Weltthemen. Und da kann auch jeder gleichberechtigt mitreden.
Aber es wird vermutlich angesichts dieser vielen Themen, die Sie da auf dem Tisch zu liegen haben und angesichts der ungleichen Partner, unglaublich schwierig, Einigkeit zu erreichen, oder?
Absolut. Also dieser Gipfel will so viele Fragen aufwerfen, vielleicht viel zu viele. Er will Entscheidungen herbeiführen, zu denen es vielleicht nicht kommt. Er findet statt in einer weltpolitischen Lage, wie sie so unübersichtlich schon lange nicht mehr war. Also Fragen wie, wird es zur Annäherung von Boris Johnson und Donald Trump kommen? Wie wird man mit dem Thema Brexit umgehen? Welchen Schatten wirft die Regierungskrise in Italien? Hat Macron zum Thema Atomstreit mit dem Iran etwas zu bieten? Heute Morgen hat er sich noch in Paris mit dem iranischen Außenminister getroffen. Und da war auf iranischer Seite durchaus von so wörtlich Übereinstimmungen die Rede. Also da liegt so viel auf dem Tisch. Macron hat ja von vornherein auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verzichtet, hat ziemlich salopp gesagt, sowas liest doch sowieso keiner. Ja, aber tatsächlich ist das natürlich auch ein Mittel, einen offenen Eklat am Ende zu vermeiden. Vielleicht kommt gar nichts dabei heraus, vielleicht aber doch auch gar nicht so wenig. Ich bin wirklich gespannt und das sind ja viele in Biarritz. Also es ist nicht einer dieser G7-Gipfel vielleicht wie früher, wo man gesagt hat, naja, die sitzen halt und so grundlegend tragisch entschieden, es wird dann da doch nicht.
Und dann ist ja auf jeden Fall auch ziemlich viel Diskussionsstoff da, Sie haben es angesprochen, durch das Thema Brasilien, die Brände gerade dort. Ist das ein Thema, was relativ überraschend jetzt auf die Agenda gekommen ist?
Nein, das glaube ich. Also es kam natürlich insoweit überraschend, als diese Brände ausgebrochen sind. Was Macron angeht, ich glaube, er setzt es deswegen jetzt auf die ganz große Agenda, um zu zeigen, dass er es wirklich ernst meint mit den Themen Klimaschutz, Biodiversität. Man erinnere sich, die G7-Umweltminister haben im Vorfeld des Gipfels, ich glaube im Mai, eine Charta für die Biodiversität unterschrieben. Die soll jetzt von den G7-Staats- und Regierungschefs unterschrieben werden. Also diese Themen werden ohnehin groß gefahren. Bei diesem Gipfel. Macron hat auch im Wahlkampf schon den Klimawandel als einen der Gründe für die Ungleichheit in der Welt ausgemacht. Er hat Klimafragen zu Grundsatzfragen für die ganze Welt erklärt. Und ja, wenn dann jetzt unmittelbar im Vorfeld des G7-Gipfels die Regenwälder Amazoniens brennen, dann setzt er das natürlich sofort auf die Tagesordnung. Sicher auch zum Beispiel, um US-Präsident Trump zu zwingen, sich mit diesem Thema Klimawandel zu beschäftigen. Und wenn der brasilianische Präsident Bolsonaro erklärt, die Brände seien eine innere Angelegenheit seines Landes und Macron zeige kolonialistisches Denken, dann lässt das Macron völlig kalt, zumal er auch neben vielen anderen die Vereinten Nationen auf seiner Seite hat, die genauso argumentieren wie er. Heute Nachmittag übrigens hat Macron Bolsonaro als Lügner bezeichnet. Er habe ihn über die Auflagen beim Umweltschutz in Brasilien belogen. Macron droht mit Rückzug vom Freihandelsabkommen Mercosur. Also wirklich, dieser Gipfel findet schon vor dem Hintergrund außergewöhnlicher Spannung statt.
Und dieser direkte Konflikt, der macht es ja jetzt vermutlich auch nicht leichter, oder?
Wie meinen Sie das?
Naja, dass Macron dieses Thema jetzt quasi nochmal nach vorne bringt und damit einen der Gesprächsgäste so direkt angeht.
Naja, Bolsonaro selber ist ja nicht dabei, was der auch sofort beklagt hat, aber er war halt einfach nur mal nicht vorgesehen. Es macht es natürlich nicht leichter, wenn gleich Macron, könnte ich mir gut vorstellen, dieses Beispiel gleich nehmen wird, um wirklich die Dringlichkeit dieses Themas Klimaschutz, Klimawandel, Biodiversität zu zeigen. Er hat ja wirklich gesagt, unser Haus brennt, dieser berühmte Tweet von vorgestern, glaube ich, meinte damit, die ganze Welt brennt, weswegen dann Bolsonaro ja von den inneren Angelegenheiten sprach. Also Macron wird das sozusagen als Anlass nehmen, wirklich die Dringlichkeit dieses ganzen Themenkomplexes wirklich auf den Tisch zu legen.
Vielen Dank an unseren Korrespondenten in Frankreich, an Jürgen König.